Norwegischer Staatsfonds mit mehr als 800 Milliarden Euro Vermögen. Was du als cleverer Geldbilder von dem größten Aktionär Europas lernen kannst, das besprechen wir in der heutigen Podcast-Folge Nummer 221.
Herzlich willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller.
Herzlich willkommen bei Geldbildung. Schön, dass du dabei bist. Bei der heutigen Podcast-Folge möchte ich mich bei meinem Sponsor für diese Folge bedanken, und zwar bei der Homeday GmbH. Die Homeday GmbH ist ein technologiegetriebenes Maklerunternehmen mit einem neuen Produkt, und zwar eine Art Google Maps für Immobilien. Das Produkt nennt sich Preisatlas. Beim Preisatlas kannst du einfach eine Adresse eingeben von deiner Immobilie und du erhältst eine erste Wertindikation. Das heißt, was könnte der Quadratmeterpreis in etwa wert sein? Den finalen Preis, den kennen wir natürlich bei Immobilien immer nur dann, wenn die Transaktion abgeschlossen ist, aber du erhältst eine erste Einschätzung über den Quadratmeterpreis. Ferner erhältst du nach Farben abgestuft eine Einschätzung über die Wohnlage, wie attraktiv ist die Wohnlage, und du kannst einzelnen Wohnblocks folgen. Wenn du den Preisatlas verwenden möchtest, musst du ferner keinerlei Daten von dir eingeben, es reicht einfach die Adresse, das heißt, du musst keine Telefonnummer angeben, keine E-Mail-Adresse, gar nichts, einfach die Adresse eingeben und du erhältst den Quadratmeterpreis als erste Wertindikation. Ich habe das selbst bei mehreren Objekten von uns getestet und ich finde das interessant, dass man einfach ein Gefühl bekommt, was könnte denn die Immobilie wert sein, und wenn du das selbst jetzt testen möchtest, dann geh am besten auf homeday.de/Preisatlas. Das Ganze ist auch verlinkt entsprechend nochmal für dich in den Shownotes. In der heutigen Podcast-Folge Nummer 221, da möchte ich mit dir über den norwegischen Staatsfonds sprechen. Das ist der größte Staatsfonds der Welt mit einem verwalteten Vermögen von über 800 Milliarden Euro zum Zeitpunkt der Aufnahme der Podcast-Folge. Den aktuellen Portfoliowert von diesem Staatsfonds, den kannst du auf der Webseite des Fonds ablesen. Und zwar haben die einen Ticker, eine Anzeige, da wird immer der Portfoliowert sekündlich genau angezeigt, und zwar in norwegischen Kronen. Den Link zur Webseite, den findest du in den Shownotes. Was ist der Hintergrund von diesem Fonds? Der Hintergrund von diesem Fonds ist relativ einfach. Also warum hat Norwegen diesen Fonds initiiert? Der Hintergrund ist einfach, in guten Zeiten an schlechte Zeiten denken. Eigentlich gar keine Raketenwissenschaft. Allerdings beißt sich das ja manchmal politisch, weil ja teilweise einfach der langfristige Anlagehorizont nicht von einem einzelnen Politiker berücksichtigt werden kann, einfach aufgrund der Unterteilung in Deutschland in Legislaturperioden, verleitet es ja doch zu einer etwas kurzfristigeren Denkweise. Grundsätzlich finde ich diesen Fonds sehr, sehr sinnvoll, und dieser Fonds, der hat einfach den Hintergedanken, dass die Erdöl- und die Erdgaseinnahmen, dass die gesichert werden, dass diese Erlöse nicht einfach ausgegeben werden, sondern dass diese Erlöse investiert werden, und zwar in diesen Fonds, damit auch zukünftige Generationen etwas von dem Vermögen haben. Das heißt, dass der Norweger, der in 20, 30 Jahren geboren wird, dass der auch etwas von diesen Ressourcen noch hat, auch wenn es dann kein oder nur noch weniger Erdöl und Erdgas gibt. Dafür gibt es dann entsprechend diesen Staatsfonds, und der wird sehr, sehr wahrscheinlich noch viel größer sein. In den letzten Jahren hat der Fonds sehr, sehr gut performt. Das werden wir uns gleich noch anschauen. Der Staatsfonds ist sehr, sehr stark in Aktien investiert. Der hat eine sehr, sehr hohe Aktienquote. Das werden wir uns auch noch genauer anschauen. Und das hat auch dazu geführt, dass Ende 2017 dieser Fonds alleine der größte Aktionär Europas war. Und zwar hat der Fonds alleine über 2% der europäischen Marktkapitalisierung gehalten. Das heißt, der Fonds ist auch an allen großen deutschen Firmen wesentlich beteiligt. Du kannst als Privatanleger nicht in diesen Fonds investieren. Es gibt hier keine Wertpapierkennnummer oder eine ISIN, wo du eingeben kannst und dann diesen Fonds ordern kannst. Es ist ein Staatsfonds. Das Vermögen gehört den Norwegern und man kann nicht direkt investieren. Das heißt, dieser Fonds ist nicht an der Börse notiert. Was war die Performance des Fonds? Der Fonds erzielte in den letzten 10 Jahren im Durchschnitt eine Rendite von 6,2% pro Jahr. Im Durchschnitt heißt, es waren Jahre dabei, die deutlich besser waren, 2017 beispielsweise, und es waren Jahre dabei, die deutlich schlechter waren, wo der Fonds sogar negativ abgeschlossen hat. Das werden wir uns gleich auch noch anschauen. 2017 war ein sehr, sehr erfolgreiches Jahr, und hier kam dem Fonds auch zugute, dass der Fonds eine hohe Aktienquote fährt. So ergab sich 2017 eine Performance auf Fondsebene von 13,7%. Wie sieht die Asset Allocation aus? Wie sieht die Vermögensaufteilung des Fonds aus? Der Fonds ist, wie gesagt, sehr, sehr stark in Aktien investiert. Und was glaubst du, wie hoch ist die Aktienquote? Die Aktienquote des Fonds, die betrug per Ende 2017 66,6%. Das heißt, zwei Drittel des Fondsvermögens von über 800 Milliarden Euro ist in Aktien entsprechend investiert. Etwas über 30% in Anleihen, auf Englisch Fixed Income, und knapp unter 3% wird in Immobilien investiert bzw. war investiert per Ende 2017. Die Performance in 2017 war 13,7%, wobei Aktien noch stärker performten, und zwar mit 19,4% im Portfolio, Immobilien mit 7,5% und Anleihen mit 3,3%. Wenn du jetzt das gewichtest, gemäß der Asset Allocation, die wir uns angesehen haben, dann kommst du eben auf diese Performance von 13,7%, und die war weit überdurchschnittlich im Vergleich zum Durchschnitt, der war ja bei 6,2%, das heißt, man kann nicht erwarten, dass diese Performance immer wieder wiederholt werden kann. Das schreiben die auch in ihrem Report, dass das ein überdurchschnittlich gutes Jahr war. Was war die Rendite in der Vergangenheit, beziehungsweise was war das schlechteste Jahr in den letzten 10 Jahren? Das schlechteste Jahr vom norwegischen Staatsfonds, das war im Jahr 2008. Hier verlor der Fonds über 23%. Die Aktienquote, also der Teil der Aktien, die verloren um über 40%. Die Anleihen haben es dann etwas ausgeglichen, sodass man dann am Ende auf diese minus 23% Verlust kam. Was auch interessant ist, also Ende 2007 lag die Aktienquote bei 50%. Dann kam die Korrektur, das heißt, der Aktienanteil verlor um 40%. Trotzdem betrug der Aktienanteil Ende 2008 wieder 50%. Das heißt, der Fonds hat die Aktienquote massiv aufgestockt, weil der Teil ist ja stark gefallen. Und Ende 2009 lag die Quote schon bei 62%. Und dass der Fonds diese Quote so gehalten hat, das war auch dann die Voraussetzung, dass die Hosse in den Folgejahren, dass davon profitiert werden konnte, weil viele Privatanleger oder Vermögensverwalter, die für Privatanleger agieren, die hätten dann die Quote ganz reduziert oder noch viel stärker reduziert, und dann hätten sie aber nicht mehr reingefunden, weil man das eben nicht weiß. Das heißt, dann hätte man erstmal 1, 2, 3 Jahre zugeschaut und dann gesagt, jetzt zeigt der Aktienmarkt nach oben so ungefähr, und dann die Quote erhöht, und das ist halt, oder das macht wenig Sinn, weil eigentlich musst du genau in der Schwächephase, das hat der Fonds gemacht, dann aufstocken, weil du dann ja den Grundstein legst, dass du bei den Folgejahren, wenn es wieder eine Hosse gibt, dass du dann voll dabei bist. Und das war auch hier der Fall. Das heißt, 2008 haben die Aktien um 40% verloren in dem Fonds, 2009 dann 34% zugelegt, und dann gab es wieder positive Jahre, 2011 war wieder etwas negativ. Aber hier ein ganz wichtiger Aspekt ist, dass du nicht die Quote auf Null fährst, sondern dass du investiert bleibst, wenn du langfristig dabei bleiben kannst und die Quote nur etwas aussteuerst, je nachdem, ob du das Risiko noch tragen kannst oder nicht. Insgesamt war der Fonds in über 9000 Firmen aus 72 Ländern investiert per Ende 2017. Das heißt, der Fonds arbeitet nicht mit ETFs, sondern mit Einzelwerten, aber hier auch sehr, sehr breit gestreut mit ca. 9000 Firmen. Was sind die größten Aktien? Die größten Aktienpositionen, die der Fonds hält, das sind bekannte Firmen: Apple, Nestle, Shell, Alphabet, Google, Microsoft, Novartis, Amazon, Roche und so weiter. Das sind die größten Positionen, die der Fonds entsprechend hält. Am Ende des Tages kannst du aber sagen, dass es ein Weltportfolio ist, nicht abgedeckt über ETFs, sondern abgedeckt über direkte Investments, einfach aufgrund auch von dem Volumen ist es ja hier ein kleineres Problem, weil wenn der Fonds 800 Milliarden schwer ist und davon 2 Drittel in Aktien investiert werden, dann ist es eine gigantische Summe, und dann kann man natürlich auch in 9000 Firmen direkt investieren. Bei der Anleihenkomponente, die lag bei 30,8%. Was haben die hier gemacht? Die haben die primär in Staatsanleihen, also in Government Bonds investiert, und zwar lag der Anteil bei über 55%, dann ein bisschen noch Inflation-Linked Bonds und auch Unternehmensanleihen, aber der Hauptteil wirklich in Staatsanleihen, das heißt Staatsanleihen von den USA, Japan, Deutschland, England, Frankreich, Spanien, Mexiko und so weiter. Bei dieser Summe macht es auch Sinn, das heißt, dass der risikofreie Anteil oder der Anteil, der nicht ganz so stark schwanken darf wie Aktien, hier sind es 30,8%, der kann ja nicht bei dieser Summe auf dem Tagesgeld liegen, sondern die gehen dann halt in sichere Staatsanleihen rein und steuern das darüber aus. Im Immobilienbereich, was ist hier wichtig? Der ist ja noch sehr klein, das heißt, die investieren, glaube ich, noch gar nicht so lange in Immobilien. Der Anteil liegt ja nur bei 2,6% von direkten Immobilieninvestments, und was ist hier wichtig? Der größte Anteil ist in den USA mit über 40%, dann auch England mit 23,5%, ein bisschen Deutschland, Schweiz, Frankreich ist auch noch dabei. Und der Fokus liegt hier auf dem Bereich Gewerbeimmobilie, Büro. Dann haben sie noch Einzelhandel ein bisschen und Logistik. Das sind eigentlich so die Sektoren. Und das zum Thema Immobilien, wobei der Bereich ja noch sehr, sehr klein ist mit lediglich 2,6%. Was ist bei den Kosten wichtig? Das heißt, dieser Fonds legt langfristig das Geld an, was noch im Bereich Erdöl, Erdgas erzielt wird. Und Ziel ist natürlich Vermögenserhalt, dass das Vermögen wächst über den Kapitalmarkt, dass zukünftige Generationen hier einfach einen Vermögenswert haben. Und hier ist natürlich auch wichtig, neben dem Thema, dass man Risiken eingeht, das machen sie ja über die hohe Aktienquote, hier ist auch noch wichtig, dass die Kosten natürlich gesenkt sind, beziehungsweise dass die Kosten niedrig sind. Das heißt, die Kosten auf Basis des Fonds, die waren 2017, die lagen bei 6 Basispunkte. Und 100 Basispunkte sind 1%, das heißt 6 geteilt durch 100, das ergibt dann eine Kostenquote von 0,06% auf gesamter Fondsebene. Aktien, hier liegt die Kostenquote bei 0,07%, Fixed Income hier bei 0,028% und bei Immobilien, hier ist die Kostenquote am höchsten, hier lag die 2017, also Ende 2017 bei 0,23%. Festzuhalten ist insgesamt, die Kosten sind sehr, 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 sehr niedrig, insgesamt nur 0,06%, und das ist ja auch wichtig, weil neben der Anlagedauer, das heißt, dass man langfristig anlegt, sind die Kosten ein weiterer Parameter, den wir als Anleger kontrollieren können. Und hier ist es wichtig, dass du den natürlich schaust, dass das überschaubar bleibt. Und das ist hier absolut der Fall. Und wie gesagt, das läuft hier nicht über ETFs, sondern über Einzelwerte. Und hier hast du ja dann auch Kosten natürlich für die Research, für die Struktur des Managements. Aber du hast jetzt keine Kosten auf Ebene des Fonds. Und was du hier ja auch siehst, die haben jetzt nicht irgendwelche Mischfonds, irgendwelche Dachfonds, irgendwelche Hedgefonds, irgendwelche Private Equity Fonds. Das überlegen sie, glaube ich, ob sie da investieren können oder dürfen. Aber die sind sehr, sehr einfach. Aktien, Anleihen, Immobilien. Und das kann jeder im Prinzip genauso. Beim Immobilienbereich haben die einen Vorteil aufgrund der Größe, ganz klar. Aber die Aktienkomponente, die kannst du ganz genauso abbilden. Also du kannst ja ganz genauso in Aktien investieren wie der norwegische Staatsfonds. Also das ist ja gar kein Problem. Und das Gros von dem Geld ist ja in Aktien investiert. Kommen wir noch zum Thema Rebalancing. Das heißt, der Fonds legt ja auch eine gewisse Struktur fest. Das heißt, wie viel soll in Aktien investiert sein? Hier ist beispielsweise die Zielmarke 62,5%. Das heißt, aktuell oder Ende 2017, da lag die Quote über der Zielbenchmark. 66,6% und die Zielbenchmark ist 62,5%. Und da sagen die aber auch in ihrem Bericht, in ihrem Report, dass sie da etwa 4% Luft lassen, nach oben, nach unten, das kann schon 4% schwanken. Und dass sie das Rebalancing auch ja unter dem Aspekt machen, dass man schaut, dass die Kosten niedrig sind, also auf Transaktionskosten achtet. Und die schreiben hier, dass man eher versucht, die nennen das natürliche Liquidität oder wenn am Kapitalmarkt gewisse Events sind, dass man das dann verwendet, um ein Rebalancing zu machen. Dass die aber nicht immer daran festhalten, das siehst du ja auch, dass die beispielsweise mal 50% Aktienquote hatten. Das heißt, die nageln sich hier nicht fest und machen genau einmal im Jahr oder vielleicht sogar die ganze Zeit ein Rebalancing, wenn die Quote abweicht, das macht keinen Sinn. Und genauso sehe ich es persönlich auch, habe ich auch mal ein Video gemacht zum Thema Rebalancing, verlinke ich dir auch in den Shownotes, warum das keinen Sinn macht, ein Rebalancing ganz genau zu machen, weil es ja eh nur eine Größenordnung ist, eine Richtgröße, aber es geht hier nicht darum, dass es ganz genau immer sofort angepasst wird, sonst hast du nämlich immer wieder Transaktionskosten. Was kannst du jetzt als cleverer Geldbilder von dem norwegischen Staatsfonds lernen, der über 800 Milliarden Euro schwer ist, der 2/3 von diesem Vermögen in Aktien investiert? Was kannst du davon lernen? Erstens, sehr, sehr langfristig denken. Du musst ja jetzt nicht in Generationen denken, weil du willst vielleicht das Geld irgendwann haben, aber du kannst an dein zukünftiges Ich denken. Das heißt, du bist jetzt 40 und brauchst das Geld vielleicht erst mit 70, dann hast du 30 Jahre Zeit. Dann kannst du sehr, sehr langfristig denken. Und genau das musst du auch machen, weil du dann nicht das Problem hast, dass du Angst haben musst, dass jetzt die Börse korrigiert und du überlegen musst, wann verkaufst du, dann kommst du nicht mehr rein. Das wird sehr, sehr performance-schädlich sein. Und das haben wir ja auch gesehen, dass die auch vor dem Crash 50% Aktienquote hatten, weil man den Crash gar nicht vorhersehen kann Und weil auch wenn du das vorher reduzierst, ist ja die Frage, wann du wieder reingehst und auch die Aufschwungphase, das kann dann auch sehr, sehr schnell gehen. Das heißt, erster Punkt, denke wie der norwegische Staatsfonds, denke langfristig, denke meinetwegen in Generationen, wenn du Kinder hast, aber denke auf jeden Fall an dein zukünftiges Ich in 10, 20, 30 Jahren und nicht schon in 2, 3 Jahren, weil da kann keiner sagen, wie sich die Börse entwickelt. Zweiter Punkt, in guten Zeiten an schlechte Zeiten denken. Das heißt, den Podcast hören sehr, sehr viele Unternehmer, sehr, sehr einkommensstarke Personen. Wenn du ein sehr hohes Einkommen hast, ist es perfekt. Allerdings nutze dieses Einkommen und transferiere es in Vermögenswerte, die wieder automatisch Einkommen generieren. Nichts anderes macht ja Norwegen. Die haben hohe Einnahmen wegen Öl, Gas und transferieren dieses Einkommen in Vermögenswerte, in Aktien. Und das generiert wieder Einkommen und arbeitet für die weiter. Das heißt, wenn du heute Unternehmer bist, ein hohes Einkommen hast, deine Firma top läuft, dann transferiere einen Teil, wie Norwegen, von diesem Einkommen in neue Vermögenswerte, beispielsweise in Aktien im Schwerpunkt, aber auch Immobilien meinetwegen, damit du diese Vermögenswerte hast, wenn irgendwann das Einkommen einfach runtergeht. Und das machen viele nicht. Ich kenne durchaus Leute, die 200.000-300.000 Euro verdient haben pro Jahr oder sogar mehr, die aber nicht wirklich viel Vermögen dann im Alter haben, weil sie einfach das Geld immer ausgegeben haben, weil sie einen sehr, sehr hohen Lebensstandard haben und dementsprechend sind sie zwar einkommensstark gewesen während der Berufszeit, aber vermögensarm im Alter und, was viele auch vergessen, gerade wenn du von der Erwerbstätigkeit dann in die Rente wechselst, da kannst du eigentlich nie das gleiche Einkommen mitnehmen. Das heißt, wenn du zum Beispiel Arzt bist und extrem gut verdienst als selbstständiger Arzt mit eigener Praxis, sagen wir mal, du verdienst sehr gut, du verdienst 250.000 pro Jahr beispielsweise, dann kannst du das ja nie ins Alter retten, außer du baust dir halt Vermögenswerte auf, die dir das Einkommen dann ersetzen, weil über die normalen Versorgungswege geht es nicht. Du wirst über die privaten Versorgungsthemen, da kommst du nie auf das Einkommen, dann hast du halt vielleicht 2.000-3.000 Euro Einnahmen, 4.000, aber du bist weit entfernt von deinem vorhergehenden hohen Einkommen. Und deswegen in guten Zeiten an schlechte Zeiten denken und das hohe Einkommen in Vermögenswerte rüberschieben. Genauso macht es der norwegische Staatsfonds, kannst du eigentlich nachmachen. Das heißt auch in Aktien gehen und meinetwegen Immobilien und vielleicht nur ein bisschen Rohstoffe, aber das sind dann Nuancen, nur die Grundidee ist wichtig. Der dritte Punkt ist, was du auch vom norwegischen Staatsfonds lernen kannst, investiert bleiben. Ich sehe jetzt Anfang 2018 auch wieder viele, die sagen, ja, ich verkaufe jetzt alles, ich warte. Das macht keinen Sinn, wenn du eigentlich langfristig Aktien als unternehmerische Beteiligung verstehst. Da musst du es nicht verkaufen. Natürlich kommt irgendwann ein Crash. Natürlich nach so vielen Jahren der Aufschwungphase kommt irgendwann ein Crash. Das weißt du aber nicht und deswegen musst du dir besser zwei Fragen stellen. Kannst du das Risiko bei den Aktien, die du hast, noch tragen? Das heißt, hältst du bei einem breiten Portfolio 40-50% minus aus? A. Und B. Brauchst du das Geld nicht? Wenn du natürlich das Geld brauchst, dann verkaufen. Oder wenn du das Risiko nicht mehr aushältst, dann auch die Aktienquote runterfahren. Aber grundsätzlich macht es gar keinen Sinn, alle Aktien zu verkaufen, wenn du die Aktien langfristig für deine eigene Altersvorsorge verwendest und du erst in 10, 20, 30 Jahren das Geld brauchst. Das ist der größte Fehler, den aber fast alle Privatanleger machen, weil sie halt viel zu kurzfristig denken, weil sie sich halt von den täglichen Meldungen irritieren lassen und weil sie halt nicht generationenübergreifend beziehungsweise deine Position in 20 Jahren sehen, wie es halt der Staatsfonds zum Beispiel tut. Und so musst du eigentlich auch für dich als Privatperson denken. Das Thema Timing, das funktioniert nicht, weil du hast es jetzt hier bei diesem Fonds als ein Beispiel gesehen. Die hätten natürlich vor der Korrektur entsprechend sagen können, wir verkaufen alle Aktien. Aber du weißt nicht, wann die Korrektur kommt, du kommst nicht mehr rein und unterm Strich wird es dich mehr Rendite kosten. Und du siehst es ja bei solchen Anlegern, also Beispiel jetzt dieser Staatsfonds, aber auch bei Warren Buffett als Beispiel. Die gehen ja nicht raus. Die bauen natürlich eine Cashquote auf. Das hat ja der Staatsfonds auch, wenn die 30% in Anleihen investiert haben, dann werden diese Anleihen auch nicht so stark fallen, wenn der Aktienmarkt fällt. Vielleicht steigen manche sogar, wenn sie kurzlaufende Staatsanleihen haben. Und dementsprechend haben die ja noch Geld, um nachzukaufen. Und ich glaube eher, dass zum Beispiel, wenn die Aktien jetzt um, sagen wir, 50% fallen würde, dann hätten die nur noch 30% Aktienanteil, wenn das andere gleich bleiben würde, dann würden die nachkaufen, dann würden die wahrscheinlich Fixed-Income-Sachen verkaufen und in Aktien reingehen. So haben sie es ja beim letzten Crash getan. Dritter Punkt also, investiert bleiben und nicht ganz rausgehen, nur weil du denkst, ein Crash kommt. Das machen die erfolgreichsten Investoren der Welt nicht, weil man es eben nicht weiß. Vierter Punkt, breit diversifizieren. Das heißt, die haben hier auch mehrere tausend Aktien und das kannst du auch machen. Entweder im Fokus, was ich empfehle, den meisten Privatanlegern, ETF-Portfolio. Das zweite ist, du kannst natürlich auch noch ergänzend in Einzelwerte investieren, wenn dir das Freude bereitet. Aber du hast natürlich den Nachteil, dass du nicht so leicht so breit diversifizieren kannst, weil du einfach ja nicht über diese Summen verfügst, wie jetzt ein derartiger Fonds, der das ja super streuen kann entsprechend. Fünfter Punkt, Rebalancing mit Augenmaß. Das heißt, dieses Rebalancing, was zum Beispiel dann Robo-Advisor betreiben, deswegen bin ich kein großer Fan übrigens von Robo-Advisors, dass du ein festes Rebalancing machst, weil man immer wieder diese Struktur ganz schnell herstellt. Davon halte ich persönlich wenig. Besser ist es dann, mit neuem Cash nachzukaufen oder auch das ein bisschen großzügiger einfach stehen zu lassen, weil die Quoten, das ist ja nur nach Augenmaß, da geht es ja nicht darum, dass die Quote genau 50% ist oder 51%, es geht nur um die Größenordnung. Und da brauchst du nicht ein ganz starres Rebalancing, sondern mache eher ein Rebalancing mit 5% Abstand, 10% Abstand sogar. Das heißt, wenn du sagst, 60% wirst du in Aktien investiert haben, dann kann es auch mal 70% oder 75% meinetwegen sein. Oder es kann auch mal weniger sein, deutlich weniger sein. Und du musst auch nicht sofort ein Rebalancing meiner Meinung nach machen. Sechster Punkt, Kosten minimieren. Das heißt, aktive Fonds machen in vielen Fällen keinen Sinn. Dachfonds machen keinen Sinn. Da gibt es auch mittlerweile, glaube ich, Dach-ETF-Fonds in der Art. Das macht alles keinen Sinn, immer dann, wo noch mehr Kosten auflaufen. Und du siehst halt, du musst so rein wie möglich investieren. Also so rein und so klar. Wenn du einfach und so einfach, wenn es kompliziert wird, ist meistens schlecht. Das heißt, wirklich ganz klar sagen, ich habe 3, 4 Anlageklassen, in die investiere ich. Zum Beispiel Aktien direkt. Ich habe meinetwegen noch ein paar Immobilien. Dann investiere ich noch in Edelmetalle. Dann habe ich zum Beispiel Geld auf dem Tagesgeldkonto, das wäre dann die Anleihenkomponente bei dem Staatsfonds, that's it. Und dann schaue ich immer, ob ich das Risiko noch tragen kann, ob es irgendwo ganz große Verschiebungen gibt, fertig. Dann hast du eine perfekte Struktur und du hast die Kosten minimiert, wenn du klar investierst. Das heißt, dass du zum Beispiel im Immobilienbereich bitte nicht in einen geschlossenen Fonds investierst, auch nicht unbedingt in einen offenen Immobilienfonds, sondern wenn direkt, weil du es da kontrollieren kannst, weil es da klarer ist, bei Aktien entweder rein über ETFs abbilden oder ergänzen meinetwegen noch ein paar Einzelwerte, wenn dir das Spaß macht. Aber dann hast du das sehr einfach, sehr transparent und die Kosten sind minimiert. Wenn man sich aber anschaut, was die allermeisten Privatanleger im Portfolio haben oder wie die allermeisten Privatanleger vorgehen, dann ist es genau anders, dann ist es konträr zur Strategie von dem Staatsfonds. Das heißt, sie denken kurzfristig, sie denken in guten Zeiten nicht an schlechte Zeiten, sie bleiben nicht investiert, sie gehen ganz raus und sagen, ich warte auf den Crash. Sie sind nicht diversifiziert, weil zum Beispiel jemand Immobilien hat, aber nur eine Immobilie und dann alles Geld in der Immobilie gebunden ist, dann macht es einfach wenig Sinn. Sie machen ein Rebalancing vielleicht viel zu oft, weil sie glauben, dass das irgendwie was bringt, wenn man es einmal im Monat macht und die Kosten sind halt zu hoch. Das heißt, die Punkte kannst du aus meiner Sicht einfach von dem norwegischen Staatsfonds lernen. Was waren jetzt die Lessons Learned in der heutigen Podcast-Folge Nummer 221?
Deine Lessons Learned in der heutigen Podcast-Folge.
In der heutigen Podcast-Folge haben wir uns den norwegischen Staatsfonds angeschaut, über 800 Milliarden Euro schwer. Du kannst auf der Website in den Report genauer einsteigen, das ist leider auf Englisch. Du siehst dort den aktuellen Portfoliowert. Die Webseite ist nbim.no. Ich verlinke dir das auch in den Shownotes. Dieser Staatsfonds, der hat das Ziel, dass das Einkommen, dass das Geld aus den Erdöl- und Erdgaseinnahmen, dass es gesichert wird, dass zukünftige Generationen etwas davon haben. Und deswegen wird das Kapital überwiegend in Aktien investiert, und zwar zu 2/3. Und der Rest Immobilien und Fixed Income Anleihen. Die Rendite war in den vergangenen Jahren gut. Auch die durchschnittliche Rendite, die lag in den letzten 10 Jahren bei 6,2%. Absolut vernünftig. 2017 war überdurchschnittlich gut. Wird nicht immer so weitergehen. Schreiben die auch in ihrem Report, sehe ich genauso. Und du siehst aber auch, dass die auch in schlechten Jahren oder vor einem Crash das nicht kommen gesehen haben, beziehungsweise auch immer investiert bleiben. Das heißt, die werden auch jetzt die Aktienquote, die jetzt bei 66,6% ist, die werden die auch jetzt nicht extrem reduzieren. Die werden jetzt nicht auf 40% runtergehen. Warum? Weil Aktien die Anlageklasse ist, die langfristig eine gute Performance bringt im Durchschnitt. Natürlich gibt es dann schlechte Jahre, wie wir bei dem Staatsfonds auch gesehen haben, zum Beispiel 2008. Da haben die Aktien im Portfolio um über 40% verloren. Der Staatsfonds kauft keine ETFs, sondern der investiert direkt in etwa 9000 Firmen aus 72 Ländern. Die größten Positionen sind Apple, Nestle, Shell, Alphabet, Microsoft, also die großen Firmen. Im Anleihenbereich investiert der Fonds primär in Staatsanleihen, und zwar sind knapp 56% in Staatsanleihen investiert und etwa 24% in Unternehmensanleihen. Das ist auch dem geschuldet, dass du Milliarden natürlich nicht bei einer Raiffeisenbank auf dem Sparbuch stehen lassen kannst, sondern dass du das Geld auch in irgendwie sichere Sachen, in Anführungszeichen, also wo der Schuldner sicher ist. Und natürlich wird die USA wahrscheinlich sich erstmal weiterfinanzieren können. Deswegen sind die Anleihen dann erstmal sicher, also von der Rückzahlungsthematik her, auch Deutschland. Und deswegen investiert ein solch großer Fonds natürlich auch in solche Themen. Als Privatanleger würde ich das derzeit Anfang 2018 eher über Tagesgeld oder ganz kurzlaufendes Festgeld, wenn sich das lohnt, im Abbilden oder Girokonten, aber nicht über Anleihen. Die Immobilienquote ist noch sehr, sehr gering und hier sind sie überwiegend in den USA investiert. Die Managementkosten sind sehr, sehr niedrig. Das heißt, insgesamt lagen die Managementkosten bei nur 0,06% und zwar per Ende 2017. Rebalancing machen die auch mit einem Augenmaß und die versuchen in etwa 62,5% Aktienquote anzupeilen, wobei sie hier 4% nach oben und unten entsprechend Luft lassen. Was kannst du jetzt als cleverer Geldbilder von dem Staatsfonds lernen? Erstens sehr langfristig denken, das heißt, dass du in 20, 30 Jahren denkst, was ist dann? Und so langfristig auch denkst, mindestens mal 10 Jahre. Zweiter Punkt, in guten Zeiten an schlechte Zeiten denken. Dritter Punkt, investiert bleiben, auch wenn alle sagen, der Markt ist extrem hoch. Natürlich kann man ein Stück weit die Cashquote aufbauen, empfehle ich auch Anfang 2018, aber nicht voll rausgehen aus dem Markt, weil man das halt nicht weiß, wann der korrigiert. Breit diversifizieren kannst du lernen, Rebalancing mit Augenmaß und die Kosten natürlich konsequent minimieren. Das sind die Punkte, die du von dem norwegischen Staatsfonds lernen kannst. Ich verlinke dir, wie gesagt, die Website in den Shownotes. Da kannst du auch in den Report einsteigen. Es gibt auch Quartalsberichte. Das heißt, du kannst hier live verfolgen, wie investiert der Fonds und ist aus meiner Sicht interessant, weil man ja hier Einblick hat in einen Fonds, der über 800 Milliarden Euro schwer ist. Wie du es gewohnt bist, möchte ich auch die heutige Podcast-Folge Nummer 221 wieder mit einem Zitat beenden und heute ein Zitat von Geldbildung. Tage, Wochen, Monate ziehen gefühlt sehr schnell an uns vorbei. Aus diesem Grund sind Sparpläne, Routinen wichtig, damit du die Zeit für dich nutzt. Die Zeit, sprich Anlagedauer, ist bei der Geldanlage eine entscheidende Komponente, die wir kontrollieren können.
Mehr Informationen zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt findest du unter www.geldbildung.de. Und immer daran denken, Bildung hat die beste Rendite.